Viele von uns Gläubigen denken, dass wir heute in unserer modernen Gesellschaft in schlimmen Zeiten leben. Und das ist wahr. Unsere Zeit ist geprägt von einer zunehmenden Unmoral. Vor allem natürlich im Bereich der Sexualität. Und das ist unbestritten. Ich meine, wir schauen uns unsere Gesellschaft an, wir lesen die Nachrichten. Manchmal darf man schon gar nicht mehr in gewisse Zeitungen hineinblicken, weil man da schon gewisse Bilder sieht, die eigentlich nicht für unsere Augen gesund sind. Sexuelle Anzüglichkeiten in der Werbung, leicht gekleidete Damen auf Reklametafeln, auf der Straße, Nacktheit, gerade hier in Berlin, und das ist auch so passend, jetzt kommt der Frühling, und der Sommer ist im Anmarsch, die Hüllen fallen, die Partys werden wilder, es wird auf offener Straße ausgelebt, alle möglichen sexuellen Verirrungen werden offen ausgelebt. Aber damit nicht genug, es gibt zunehmend Probleme unter Jugendlichen mit ungewollten Schwangerschaften, das nimmt zu. Sexualität wird wie eine Ware angeboten und verkauft. Aber das ist nicht genug, sogar unser Bildungssystem, in unseren Schulen lesen wir erschreckende Dinge. Bildungsprogramme, mit denen Kinder systematisch abgehärtet und sexualisiert werden. Verirrungen wie Homosexualität werden einfach als normal dargestellt im Unterricht. Kinder sollen lernen, mit Plüschgenitalien zu spielen, um schon in jungen Jahren abgestumpft zu werden. Und dann wundern sich alle, wenn sie mit 13 Jahren das auch ausprobieren wollen. Dann wundern sich alle hier in unserer Gesellschaft, warum wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen. Zugegeben, es ist schlimm. Wir leben in schlimmen Zeiten. Aber wenn wir einen Blick in die Kultur des ersten Jahrhunderts werfen, in die grekoromanische Kultur, in die griechisch-römische Kultur, dann werden wir feststellen, dass das alles nichts Neues ist. Es ist nichts Neues. Ein Philosoph schreibt aus dieser Zeit, was damals diese Zeit beschrieb, Zitat: Frauen wurden verheiratet, um geschieden zu werden, und geschieden, um wieder verheiratet zu werden. Zitat Ende. In Rom wurden die Jahre gemäß den Namen der Staatsbeamten, der sogenannten Konsuln, also ist ein N am Schluss, ist die Mehrzahl von Konsul, ist Konsuln, identifiziert. Also im Jahre, als dieser und dieser Statthalter war oder Konsul war. Aber modische Frauen, moderne Frauen zu dieser Zeit, wohlverstanden, vor 2000 Jahren, identifizierten die Jahre gemäß der Namen ihrer Ehemänner, mit denen sie verheiratet war. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Oh, das war im Jahr, wo ich mit Martin verheiratet war. Oder das war im zweiten Ehejahr mit Fritz und so weiter. So wurden die Jahre identifiziert anhand der verschiedenen Namen von Ehemännern. Es gibt Aufzeichnungen von einer Frau, die mit 8 Männern verheiratet war von innerhalb 5 Jahren. Die Moral war tot im ersten Jahrhundert und deshalb war die Gesellschaft damals nicht viel besser, als wir das heute sehen. Nur, dass die damalige Gesellschaft kein christliches Erbe hatte, keine postchristliche Gesellschaft war, wie die unsere, die noch an gewissen Werten festhält, an gewissen, und ich betone das, aber die damalige Gesellschaft war völlig heidnisch und durchdrängt von diesen Dingen. Und deshalb kann man sich nur zu gut vorstellen, oder wir gewinnen vielleicht ein bestimmtes Verständnis dafür, warum in Korinth die Christen auch solche Schwierigkeiten hatten. Wir wollen heute wieder zurückkehren zu unserer Auslegung im ersten Korintherbrief und dürft auch gerne schon mal im Kapitel 6 aufschlagen. Wir haben gehört, dass diese Gemeinde eine Gemeinde voller riesiger Probleme war. Die Korinther zogen Weisheit aus einer verunreinigten Quelle, nämlich aus der Welt, aus ihren Trends, aus den Philosophien und Ideologien ihrer Zeit. Und Paulus musste sie daran erinnern, dass das die falschen Maßstäbe sind, nach denen sie leben. Sie haben sozusagen das Christentum mit der damalig gängigen Philosophie vermischt. Und die Gesellschaft und die Kultur herum ist verdorben und sie waren nun neue Kreaturen. Paulus muss sie daran erinnern, ihr seid andere Menschen, ihr gehört nicht mehr zu dieser verdorbenen Gesellschaft und ihr sollt jetzt anders leben. Ihr dürft nicht mehr so leben, wie ihr das früher gewohnt wart, aus der Kultur und aus der Welt, aus der ihr kommt, sondern ihr solltet jetzt ein neues Leben leben, das Gott verherrlicht. Und wir haben gesehen, sie hatten keine Einheit, es gab Spaltungen, Streitereien über Redekünste und Personenkult, wie es in der damaligen Kultur üblich war. Die Welt war in die Gemeinde eingezogen, mit all ihren falschen Ideen, Philosophien und eben auch der Unmoral auf sexuellem Gebiet. Es war eine Gemeinde, die außer Kontrolle geraten war, die im Chaos sich befand. Es gab Chaos im Gottesdienst, Chaos mit den Geistesgaben, Chaos über das Mahl des Herrn, soziales Miteinander, Chaos in der Sexualität, Chaos in der Theologie, einfach mehr oder weniger in allem. Und deshalb verherrlichten sie sich selbst. Sie waren sogar blind für ihre eigene Fleischlichkeit. Paulus muss sie daran erinnern in Kapitel 3. Sie dachten, sie wären so geistlich und schon so fortgeschritten, beeinflusst von den stoischen Philosophen, dachten sie, Umstände können mir nichts mehr anhaben. Deshalb kann ich mit meinem Körper tun und lassen, was ich will. Das hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Und dann rutschten sie in die Gewohnheiten ihres alten Lebens zurück. Sie zogen einander vor Gerichte, verklagten sich, duldeten einen Mann, der in einer schrecklichen, unmoralischen Beziehung lebte, in ihrer Mitte, übten keine Gemeindezucht. Das haben wir gesehen, Kapitel 5. Und schließlich muss Paulus hier im Kapitel 6 dann ausholen zum Rundumschlag und sie einfach daran erinnern, ihr wart einst solche Menschen, aber jetzt nicht mehr. Kapitel 6, Vers 9. Heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Meine Lieben, wenn ihr euch so verhaltet, wie ihr jetzt verhaltet, dann seid ihr Ungerechte. Solche Leute kommen nicht in den Himmel. Solche Leute, die an Sünden festhalten, werden nicht ins Reich Gottes eingehen. Irrt euch nicht, sagt Paulus. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Homosexuelle. Ich übersetze jetzt absichtlich so, wir haben das gesehen. Weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Vers 11. Ihr wart das. Aber was sagt er hier? Ihr seid jetzt abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Ihr wurdet gereinigt, innerlich gereinigt. Ihr wurdet beiseite gestellt, abgesondert für einen bestimmten Zweck. Das ist die Idee von geheiligt. Und ihr wurdet gerechtfertigt, das heißt gerecht gesprochen vor Gott. Und jetzt bitte, die Implikation hier ist, die Auswirkung ist, lebt dementsprechend. Wenn ihr solche Kreaturen wart, ihr seid es jetzt aber nicht mehr, ihr seid jetzt neue Kreaturen, dann lebt dementsprechend. Denn es war nämlich so, dass offenbar einige Christen in Korinth immer noch zu Tempelprostituierten gingen. Das war damals üblich in der damaligen Kultur. Die Religion und die Anbetung war vermischt mit sexuellen Orgien, Unzucht und Prostitution. Aber sie dachten vielleicht jetzt, ja, ich bin ja jetzt frei von der Sünde. Ich bin ja jetzt unter der Gnade. Und deshalb können wir das auch genießen, wie Essen und Trinken. Geh, ich halt einfach mal noch schnell zu Prostituierten, hol mir dann noch einen Snack, in Anführungsstrichen. So wurde das trivialisiert, abgestumpft, banalisiert und natürlich wegerklärt, entschuldigt. Und Paulus muss sich daher erinnern und sagen, das könnt ihr nicht tun. Ihr könnt nicht so leben. Sie sollen fliehen vor der Unzucht. Das ist der Abschnitt in Kapitel 6 hier, die Verse 12 bis 20. Und wir wollen das jetzt gemeinsam lesen. Aber das ist eigentlich die Hauptabsicht, finden wir in Vers 18, wo Paulus einfach schlicht und ergreifend sagt, flieht die Unzucht, flieht. Wir wollen den Abschnitt gemeinsam lesen. 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 12 bis 20. Hier schreibt Paulus, nachdem er das gesagt hat und deutlich gemacht hat, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird dieses oder diesen und jene wegtun. Der Leib ist aber nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Und hier wird noch ein kleinen Satz angehängt, und in eurem Geist, die Gott gehören. Das ist aber eine Textvariante, die in den besseren Manuskripten nicht vorkommt. Verändert aber den Sinn nicht groß. Meine lieben Geschwister, ich möchte euch heute ermutigen, ich möchte euch heute warnen, ernstlich ermahnen, als ein sterbender Mensch zu sterbenden Menschen. Wir sitzen alle in diesem selben Boot. Es gibt wohl keinen Bereich, ich kann das jetzt mal so sagen, es gibt wohl wahrscheinlich keinen Bereich, auf dem der Satan mehr Siege errungen hat als auf dem Bereich der sexuellen Sünde, wo er mehr Land gewinnt unter Christen. Ich rede jetzt hier nicht mehr von der Welt, ich rede von uns, von denen, die sich zu Christus bekennen. Und ich möchte euch bitten, das ist eine Bitte an jeden von uns, jeder, sich selber zu prüfen, und über diese spezifische Gefahr nachzudenken, diese Sünde. Und es soll mir bloß keiner kommen und sagen, ach, das wird mir niemals geschehen, das wird mir nie passieren. Dann bist du schon verführt, dann hast du schon überhaupt nicht verstanden, wenn du das denkst. Jeder von uns, jeder einzelne von uns steht in der Gefahr, hier zu fallen, auf diesem Gebiet. Wie nie zuvor, weil unsere Gesellschaft attackiert uns. Angriffe finden statt auf allen Ebenen. Und wenn wir nicht gewappnet sind, wenn wir die Gefahr gar nicht verstehen, gar nicht wahrnehmen, werden wir untergehen. Und deshalb der Befehl hier in Vers 18, flieht die Unzucht, flieht. Die Unzucht, der Ausdruck hier Porneia ist ein allgemeiner Begriff für jegliche Form sexueller Sünde, jegliche Form der sexuellen Betätigung außerhalb einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Jegliche Form. Und deshalb können wir hier, Paulus spricht ja ganz spezifisch über die Sünde mit der Prostituierten, die er hier jetzt anspricht, aber wir können für uns das auf andere Gebiete anwenden. Weil die Gefahr besteht ja nicht nur darin, dass wir die Tat vollbringen. Wir müssen verstehen, woher das kommt, was zu dieser Sünde hinführt, welche Entscheidungen, welches falsche Denken von uns, vielleicht welche Unvorsicht, welcher lockere Umgang, den wir vielleicht haben mit dem anderen Geschlecht, was immer es ist, uns plötzlich dahin führt, dass wir im Ehebruch oder in der Unzucht landen. Dazu gehört auch Sex mit den Augen, Pornografie, lüsterne Blicke. Jesus kategorisiert das als Ehebruch in Matthäus 5, Verse 27 bis 28. Lüsterne Gedanken, Fantasien. Ja, auch Selbstbefriedigung, Sex vor der Ehe, all diese Dinge gehen in diesen Bereich. Es ist Sünde, Sünde. Und wichtig dabei, und das möchte ich wirklich, dass wir das alle verstehen, ich möchte hier ganz offen reden, wichtig dabei ist zu verstehen, dass die uns vielleicht harmlosen erscheinenden Dinge oft Einstiegs- oder Einlasstore sind für die schweren Sünden. Sozusagen Einstiegsdrogen. Ja, leichte Drogen. Macht es ja nicht so schlimm, trinkt man noch ein bisschen was über das Glas, trinkt man noch ein Gläschen mehr. Irgendwann mal muss es eine ganze Flasche sein, dann irgendwann mal muss ich zu härteren Drogen greifen, weil mir das nicht mehr befriedigt, dann werde ich zu Haschisch greifen, irgendwann einmal hänge ich am Heroin. Und genauso ist es mit der Sexualität. Es fängt an mit kleinen sogenannten Einstiegshandlungen. Und es beginnt sehr schleichend, sehr langsam, wenn man seinen Gedanken nachgibt. Tagträumt, fantasiert, was immer. Dingen nachgeht in Gedanken. Einstiegshandlungen führen irgendwann mal zur ausgewachsenen Sünde. Und deshalb sagt Paulus, flieht, renn weit weg davon. Komm gar nicht in die Nähe davon. Lass die Finger davon, von dieser zerstörerischen Kraft. Und sie wird dich kaputt machen. keine andere Sünde, und das werden wir noch sehen, wir werden jetzt heute nicht dazu kommen, ihr merkt schon, ich gehe ganz langsam voran, aber keine andere Sünde hat so viel Zerstörungskraft, richtet so viel irreparablen Schaden an, in uns drin, in unserer eigenen Seele. Das macht Paulus auch deutlich hier in seinem Vers 18, wo er sagt, jede andere Sünde wird außerhalb des Leibes geschehen, aber wer Unzucht verübt, sündigt an seinem oder gegen seinen eigenen Leib. Mit seinem Leib, gegen seinen Leib. Wir werden noch sehen, was das genau bedeutet. Aber der Punkt hier ist einfach, halte dich fern davon. Und deshalb beginnen wir heute dieses Thema, 12 zerstörerische Eigenschaften der Unzucht, damit wir vor ihr fliehen. Also ihr seht schon, wir haben 12 Punkte. Und das werden wir heute nicht alles durchgehen, keine Angst, wir werden das aufteilen. Aber es ist mir einfach wichtig, dass wir uns wirklich Gedanken machen. Gerade heute geht es vor allem um diese Einstiegshandlungen. Wie beginnt dieses Problem? Das müssen wir erstmal verstehen. Wie fängt es an? Die Absicht des gesamten Abschnitts hier in Kapitel 6, Verse 12 bis 20 ist, dass die Korinther erkennen sollen, wie schlimm, wie zerstörerisch diese Sünde ist. Er beschreibt diese verschiedenen Dinge hier, um uns das aufzuzeigen. Sie verletzt den Menschen im tiefsten Inneren, nimmt ihn gefangen. Das sehen wir in Vers 12, wo es ums Beherrschen geht. Sie nimmt ihn gefangen. Sie stumpft sein Gewissen ab. Wir sehen die Korinther, eben sie verglichen das mit Speisen. Ja, Essen und Trinken. Ich gehe essen, ich gehe trinken und dann habe ich nochmal kurz Sex. Das war einfach so alles dasselbe. Es stumpft ab. Es härtet uns ab, wenn wir damit umgehen. Sie schändet Gottes Plan für die Ehe. Das sehen wir in Kapitel 6, Vers 16, wo Paulus auf die Ehe eingeht. Das Einfleischwerden zwischen Mann und Frau, das Design Gottes. Es schändet dieses Design und auch es schändet unseren eigenen Körper. Das macht er auch deutlich in Vers 14. Unsere Körper sind dazu bestimmt, auferweckt zu werden, aufzuerstehen. Und das bringt Schande über diesen Plan Gottes, was Gottes Plan für meinen Körper ist. Es bringt Christus in Verbindung mit ungeheuerlicher Unreinheit. Eben, wir nehmen die Glieder des Christus und machen Hurenglieder daraus, das sagt Paulus. Also ihr seht, die Absicht ist immer wieder uns zu zeigen, wie schrecklich es ist, wie schlimm und wie undenkbar, dass wir sowas tun sollten. Wie ungeheuerlich sowas ist, wenn wir als Christen sowas tun. Und deshalb der Aufruf, flieht, flieht, flieht die Unzucht. Vers 18. Meine Lieben, es ist unfassbar und ich beobachte das manchmal einfach in christlichen Kreisen, wie locker und wie leicht heutige Gläubige manchmal mit diesem Thema umgehen. Ich bin erschreckt, erstaunt, weil wenn ich diese Texte hier lese, denke ich, boah, wow. Also einmal mehr, als ich jetzt diese Texte studiert habe, ich war auch selber einfach überführt, habe gemerkt, oh, wir sind so abgestumpft in unserer Gesellschaft. So viele Dinge sind einfach normal geworden für uns, wir gewöhnen uns einfach dran. Vielleicht an irgendwelche Anzüglichkeiten im Alltag, an Witze mit Zweideutigkeiten. Wir merken das manchmal gar nicht mehr, weil es so in unserem Alltag geworden ist. Gewisse Worte, die wir vielleicht benutzen, die sexuellen Unterton haben. Ja, das eine Wort, das sowas wie gut oder super bezeichnet, sondern es beginnt mit G. Ja, viele Christen benutzen das einfach. Ja, das ist, ich sage es jetzt nicht hier von der Kanzel. Aber das sind so diese kleinen Dinge, die uns so langsam abstumpfen, so langsam unempfindlich machen gegen die Sünde. Und dann kommt natürlich das Fernsehen und die Medien, das Internet, die Social Media, die Magazine, die herumliegen vielleicht in deinem Wohnzimmer, Modemagazine, was immer es ist, Zeitungen. Man ist gewohnt, Nacktheit zu sehen, das ist ganz normal. Oder Kleider, die die Körperform betonen und so weiter und so fort. Das ist alles ganz normal heute. Randy Alcorn erzählt folgende Geschichte eines jungen Seminarstudenten aus dem Buch Behüte dein Herz, was ich übrigens sehr empfehlen werde, oder sehr empfehle, was Daniel auch schon empfohlen hat, Randy Alcorns Buch, das mal zu lesen. Ich werde ein paar Abschnitte vorlesen hier. Zitat, einfach, dass wir das verstehen. Eines Abends stritt er, das ist ein junger Pastor, der Seminarstudent war und Pastor werden wollte, eines Abends stritt er sich mit seiner Frau. Er fuhr in ein Lokal, um in Ruhe nachzudenken. Bald entspann sich ein Gespräch mit einer jungen Frau, die auch dort war. Ein paar Stunden später war er mit ihr im Bett. Ganz geknickt kam er zu mir, zu Randy in die Seelsorge. Wie soll ich das meiner Frau beibringen? Wird sie mir das vergeben können? Es kam alles so plötzlich, es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wirklich? Peter, das ist sein Name, hatte Tag und Nacht gearbeitet, um sich durch sein Studium zu boxen. Seine Frau und seine Kinder hatte er nach und nach nur noch als hinderlich empfunden. Er warb nicht mehr um seine Frau und hatte ihr nichts mehr zu sagen. Dann hatte er angefangen, sich Erotikmagazine und entsprechende Filme anzuschauen. Der Höhepunkt war diese Blitz aus dem heiteren Himmel Nacht, Zitat Ende. Alcorn schreibt weiter dazu, Zitat: Tatsache ist es, jetzt müssen wir gut aufpassen, sexuelle Sünde kommt nie wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern ist das logische Endergebnis gewisser ganz alltäglicher Prozesse. Ende. Und dann schreibt er am Ende, da öffnet man sich fremden sexuellen Bildern. Unser Charakter von morgen ist das Ergebnis unserer Gedanken von heute. Ich sag's nochmal. Unser Charakter von morgen ist das Ergebnis unserer Gedanken von heute. Zitat Ende. Die Versuchung kommt nicht plötzlich. Oder das heißt, Entschuldigung, das ist falsch. Die Versuchung kommt plötzlich, aber nicht die Sünde. Ja? Die Versuchung, die kommt plötzlich. Die kommt dann, wenn es nicht erwartet. Aber die Sünde nicht. Die Sünde ist ein langsamer Aufbau von falschen Gedanken, falschen Entscheidungen, manchmal über Jahre. Das ist nicht nur bei der sexuellen Unzucht, bei der sexuellen Sünde so, das ist bei anderen Sünden auch so, aber insbesondere hier bei dieser Form von Sünde. Und genauso, meine Lieben, ist es übrigens mit der Heiligung. Ja? Mit der Heiligung, mit dem Gehorsam als Christ. Auch da ist es nicht eine Pille, die du schlucken kannst. Es gibt keine Instant-Heiligung. Schwupp, und dann bin ich heilig. Nein, das ist ein Prozess über Jahre, ein Disziplinieren der Gedanken, das Richtige zu denken und über die richtigen Dinge nachzusingen, über das Wort Gottes, die Bibel nachzusinnen, Tag und Nacht, wie es da steht im Psalm 1. Und wenn du das nicht tust, dann musst du dich nicht wundern, wenn du nicht heilig leben kannst. Das geht einfach nicht. Geht nicht. Denn so wie du denkst, so wirst du leben. Und deshalb, meine Lieben, legt die Bibel so viel Wert auf unser Denken. Das ist unglaublich. Wenn ihr das mal anschaut, ich meine, man kann viele Verse zitieren, ein bekannter ist wohl Sprüche 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Nun, das Herz im hebräischen Denken ist nicht nur unsere Pumpe. Ja? Das Herz im hebräischen Denken ist der Sitz der Gedanken, der Sitz des inneren Menschen, eure Seele, eure Gedanken, euer Wille, eure Ideen, eure Wünsche, das ist das Herz. Und das heißt hier, behüte dieses Herz, behüte es, denn das Leben geht von ihm aus. Alles, was du tust, dein ganzer Wandel geht von deinen Gedanken aus. Und deshalb schütze es. Was lässt du hinein über die Türen deiner Augen oder deiner Ohren jeden Tag? Was lässt du hinein in dein Herz, was dich verunreinigt? Noch ein weiteres Zitat hier aus dem Buch von Randy Alcorn. Zitat: Ein festes Rückgrat in moralischen und glaubensmäßigen Dingen kommt nicht über Nacht. Beides ist das Ergebnis eines Prozesses, den wir sehr wohl beeinflussen können. Wir werden, was wir denken. Wir verändern unsere sexuelle Moral durch eine Serie immer neuer Entscheidungen und Handlungen, die ganz klein und scheinbar unschuldig sein können. Ein kurzer Blick hier, ein flüchtiger Gedanke dort. Unser Gehirn ist so ähnlich wie der Film in einer Kamera. Was er belichtet, das geht, ob nun gut oder böse, in das Bild hinein. Der Kampf tobt in unseren Gedanken. Die Frage ist, womit belichtest du deine Kamera jeden Tag? Weil diese Dinge kommen in dein Gehirn, in deine Gedanken und beeinflussen dein Leben. Diese Dinge bleiben da, sie sammeln sich an und irgendwann macht es Crash. Und dann kommt die Blitz aus dem heiteren Himmel Nacht. Für uns vielleicht überraschend, eigentlich sollte es kaum überraschen. Es ist einfach wichtig zu verstehen, ich zitiere nochmal das Zeugnis eines Gescheiterten hier, wie folgt. Zitat, es ist jemand, der selber darüber spricht, der selber gescheitert ist in diesem Bereich. Als jemand, der selbst gescheitert ist, warne ich die Menschen gerne vor Einstiegshandlungen, die oft das Fundament für handfeste, folgenschwere Sünden legen können. Gelegentliche Masturbation mag einem nicht weiter tragisch erscheinen, aber wohin führt sie? dass sie eines Tages mit der Frau ihres besten Freundes schlafen oder mit einer Prostituierten. Vielleicht werden sie in 10 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht stehen. Sünde führt immer zu mehr Sünde. Wie oft habe ich gehört, dass jemand sagte, so schlimm bin ich doch nicht. Und ich füge immer noch hinzu, noch nicht. Zitat Ende. Oh, ich bin doch nicht so schlimm. Ja, jetzt noch nicht vielleicht. Warte mal noch 10 Jahre. Wenn deine Gedanken, wenn das weitergeht, wenn sich das weiter anhäuft, wenn du weiter mit deiner Kamera diese Dinge beleuchtest oder mit deinen Ohren oder mit deinen Gedanken, mit deinen Fantasien, was immer es ist, und darüber nachdenkst und darüber nachsinnst, das wird sich aufhäufen. Und irgendwann mal wächst es aus und gebiert die Sünde, die Tat. Deshalb noch nicht. Sünde führt immer zu mehr Sünde. Es ist wie ein Kreislauf, eine Spirale, ein Sog. Ja, du musst es unterbrechen. Man muss Buße tun. Man kann nicht einfach sagen, ja, das ist okay, das ist ja noch nicht so schlimm. Ein bisschen Sünde ist schon okay, ein bisschen damit herumspielen. Es ist ein Sog. Und wenn er den kleinen Finger gepackt hat von dir, dann wird er den ganzen Körper hineinreißen. Wisst ihr, in meiner Heimatstadt in Bern, da fließt ein Fluss durch die Stadt. Dieser Fluss heißt Aare. Dieser Fluss ist nicht so ruhig und so stehend, wenn die Spree hier in Berlin ist, fast ein stehendes Gewässer, sondern es ist ein richtig gehender Strom, der fließt ziemlich stark. Vor allem, wenn es dann auch noch Gewitter gab, im Berner Oberland gibt es öfters Gewitter in den Bergen, dann fließt das Wasser so richtig stark und das füllt dann die Aare so richtig an. Da wurden schon öfters auch ganz große Teile der Stadt Bern überschwemmt, die ganz nahe am Ufer der Aare sind. Es ist also ein reißender Strom. Trotzdem gehen die Menschen baden in der Aare. Ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich als Kind in der Aare baden gegangen bin, schwimmen gegangen bin, das ist richtig cool. Da legt man sich einfach so aufs Wasser und das geht einfach so wie von alleine. Aber dann gibt es Strudel. Es gibt Felsen auf dem Flussbett. Und dann gibt es Strudel, Wirbel, die einem runterziehen. Und da wird jedes Jahr wird gewarnt davon. Es sind auch schon Leute ertrunken. Weil das Problem ist, wenn du nicht dich aufs Wasser legst, sondern deine Füße nach unten hältst und der Strudel packt dich an den Fuß, dann zieht er dich unbarmherzig runter. Und du kannst nichts tun. Und Leute versuchen sich dann zu befreien und zappeln und machen, bis sie dann keine Kraft mehr haben und plötzlich dann in die Gefahr stehen zu ertrinken. Man muss sich ganz runterziehen lassen und dann kann man sich ganz unten am Grund, kann man sich seitwärts abstoßen, weil da ist nur noch ganz schmal der Strudel. Aber wir müssen uns die sexuelle Unmoral wie so ein Strudel vorstellen, der versucht, dich am Bein oder am Fuß oder vielleicht auch nur den kleinen Finger zu packen. Und wenn er das mal hat, dann saugt er unbarmherzig immer mehr hinein. Das Problem ist nur, dass man sich da nicht einfach hineinsaugen lassen kann und seitwärts abstoßen, sondern man muss Buße tun und um Vergebung beten. Ich weiß, da hinkt der Vergleich. Aber, meine Lieben, und das ist ganz wichtig, Einstiegshandlungen, Gedanken, die führen zur ausgewachsenen Sünde. Und Sünde kann vergeben werden. Ja, das wissen wir. Wir sehen das auch in der Bibel. Selbst wenn sie noch so schlimm ist, sie kann vergeben werden. Aber denkt bitte dran, oft gibt es bleibende Schäden. Gerade bei dieser Sünde gibt es Konsequenzen, von denen ihr nicht einfach so befreit werdet. Ihr werdet nicht einfach wieder jungfräulich zum Beispiel. Oder das Kind, das löst sich nicht einfach in Luft aus, das uneheliche Kind. Das ist da, es bleibt. Es gibt Konsequenzen. Sünde wird vergeben. Ja, Gott vergibt uns, Menschen vergeben uns, der Ehepartner kann mir auch vergeben. Aber es gibt bleibende Konsequenzen. Eine Schwangerschaft, ein Kind, ein verlorener Ehepartner, Schande über die Gemeinde, ein Skandal. Das Ende des Dienstes als Pastor oder als Diakon. Bleibende Schäden. Und deshalb kann es nicht genug betont werden, fliehe die Unzucht. Renne so weit weg davon, wie du kannst. Egal, was dich auch immer dazu verführt, verleitet, ob es der Fernseher ist, schmeiß ihn raus. Egal, was es ist, was dich dazu bringt, gewisse Orte, dann geh da nicht hin. Aber fliehe davon. Renn weg davon. Es ist auch interessant, dass Paulus nicht sagt, und ich finde das ganz spannend, es ist auch interessant, dass Paulus nicht sagt, widersteht der Unzucht. Oder kämpft mit der Unzucht. Nee, bei dieser Sünde sagt er, es gibt nur eins. Wegrennen. Es gibt nur eins, die Flucht. Nichts anderes. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ihr kennt alle die Geschichte von Josef, der Frau des Potiphars, wie er die Flucht ergriff. Ja? Und sie dann natürlich das Obergewand noch in der Hand hatte und ihn dann beschuldigte zu Unrecht. Aber trotzdem, er floh. die andere Seite ist die Bibel auch voll von Beispielen von Menschen, große Männer Gottes, die genau das nicht taten. Sie flohen nicht. Sie flohen nicht und sie gaben sich diesen Gedanken hin oder den Blicken oder was es immer war, dass sie dann hineingezogen haben. Oft war es auch Selbstsicherheit, Bequemlichkeit, eben dieses Denken, das passiert mir sicher nicht. Ha, alle anderen, aber ich nicht. Und ihr wisst alle, was es heißt, in Sprüchen, Hochmut kommt vor dem Fall. Sie nahm die Gefahr nicht ernst genug. Und ich kann euch das sagen, nehmt die Gefahr ernst. Bitte, nehmt die Gefahr ernst. Seid lieber mal ein bisschen zu extrem in diesem Bereich. Ja, dass vielleicht ein paar Leute denken, du bist wirklich ein bisschen, das ist egal. Das ist egal. Aber lieber weit weg davon rennen, als irgendeinmal in Versuchung geraten und dann nicht widerstehen und dann einen solchen Schaden an sich selbst, an seinen Mitmenschen, an den Mitgeschwistern in der Gemeinde und letztlich Schande über den Herrn zu bringen. Wie gesagt, es gibt Beispiele in der Schrift. Salomo, der weiseste Mann, der je gelebt hatte, neben Jesus, aber... Und diese Sünde war das Einfallstor für weitere Sünden. Wir wissen, das war seine Schwachstelle, seine heidnischen Frauen verdrehten ihm den Kopf und er diente den Götzen. Und das zog Gottes Gericht mit sich. Gott erweckte ihm Widersacher, er entriss ihm einen großen Teil des Königreichs, das tat er dann seinem Nachkommen. Es gab bleibende Schäden. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, beging Ehebruch, schließlich Mord. Wegen einer Frau. Er sah, und hier begann alles, ein ganz harmloser Blick. Und Zeit der Muße, er hatte nichts zu tun. Ja, die anderen gingen alle in den Krieg und er blieb zu Hause. Dann heißt es, am Abend steht er von seinem Lager auf. Ja, also der war wahrscheinlich den ganzen Tag im Bett, keine Ahnung. Einfach Zeiten der Muße, Zeiten der Freizeit, des Nichtstuns, des Rumgammelns und dann der Blick. Die Begierde wächst. Er sah und begehrte. Boom! 2. Samuel Kapitel 11. Könnt ihr nachlesen. Von diesem Moment an ging alles drunter und drüber. In 2. Samuel 12, Vers 10 heißt es dann, Gott spricht zu ihm durch den Propheten, nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Seinen Sohn verlor er auch, das sehen wir in 2. Samuel 12, 18. Es gibt bleibende Schäden. David wurde vergeben, oh ja, ihm wurde vergeben. Aber die Konsequenzen, die blieben. Und einmal mehr bitte ich euch, liebe Geschwister, nehmt euch diese Geschichten zu Herzen. Diese Geschichten sind aufgeschrieben, es heißt in Römer 15, Vers 4, zu unserer Belehrung, damit wir weise werden. Damit wir klug sind. Es heißt, der Kluge lernt aus seinen eigenen Fehlern und der Weise lernt von den Fehlern anderer. Und ich hoffe, ihr seid weise. Es ist alles schon hier. Es ist nicht nötig, dass wir das alles nochmal wiederholen. Es ist nicht nötig, dass ich denselben Mist baue wie David oder wie Salomo oder jemand anderes. Wir können auch noch zu Simson gehen und allen anderen. Uns zur Warnung aufgeschrieben. Sprüche Kapitel 7, Weisheitsliteratur, beschreibt uns ebenfalls die Geschichte eines Gescheiterten. Geht mal dahin, Sprüche Kapitel 7. Das ist eine Geschichte, eine anschauliche Geschichte. Und es ist interessant, wie das geht. Hier der Vater sitzt mit seinem Sohn am Fenster und sagt, guck mal hier aus dem Fenster, ich zeige dir was. Guck mal da unten diesen naiven jungen Mann, der jetzt dieser Hure in die Falle geht. Guck dir das mal an und lerne davon, dass du nicht dasselbe tun würdest. Und dann heißt es hier in Vers 6, denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und die Unverständigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel, und betrat den Weg zu ihrem Haus in der Dämmerung am Abend des Tages beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte. Wie wird er beschrieben hier? Als unverständig. Es ist ein Mann ohne Einsicht. Und was ist sein Fehler? Er flieht nicht. Er geht in die Nähe. Er spielt mit dem Feuer. Ja, wie nahe kann ich rangehen? Mal gucken. Es ist falsch. Er ist nicht geflohen. Er geht in die Nähe. Er spielt mit dem Feuer, er fordert es heraus und dann heißt es in Vers, ab Vers 10, siehe, da lief ihm eine Frau entgegen in Hurenkleidung und mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. Da ergriff sie ihn und küsste ihn, mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm, ich war Friedensopfer schuldig, heute habe ich meine Gelübde bezahlt, darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen und ich fand dich auch. Schleim, Schleim. Aber genau so läuft's. Genau so läuft's. Vielleicht ist es heute nicht jetzt eine Frau, die dich so anspricht oder ein Mann. Das kann sein, Arbeitskollegin, Freund. Vielleicht ist es aber auch die Frau auf dem Bildschirm. Für die Männer vor allem auch, oft. Die Verführung kommt, der Strudel beginnt zu ziehen. Es gibt kein Zurück mehr. Sie ergreift ihn, sie küsst ihn, sie berührt ihn, sie verführt ihn. Sie tünkt das Ganze dann auch noch in Religiosität. Ja, ich habe meine Friedensopfer, habe ich auch noch gebracht. Ich bin ja ganz ordentlich hier. Und dann ab Vers 16. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus ägyptischen Garn. Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe, mit Aal, mit Zimt. Ah, komm, sieh, wie herrlich das alles ist hier. Das kann doch nicht falsch sein, sowas. Wenn es sich so gut anfühlt, wie kann es falsch sein? Was für ein Irrtum. Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen. Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen, er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Und hier kommen jetzt diese leeren Versprechungen des schnellen Vergnügens. Komm, jetzt ist die Gelegenheit, es sieht keiner. Guck, du kannst es tun, es ist alles okay. Genieß doch das jetzt einfach. Schau mal, es ist alles bereit. Jetzt habe ich alles für dich extra bereit gemacht. Jetzt willst du das nicht mal genießen. Und dann Vers 21, der Strudel ihrer verführerischen Worte reißt ihn mit sich fort. Durch ihr eifriges Zureden, heißt es da in Vers 21, verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, so dass er ihr plötzlich nachlief. Und jetzt achtet euch mal, wie es plötzlich umschlägt. Wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Bam! Eine weitere Leiche auf dem Schlachtfeld des geistlichen Kampfes gefallen durch Unzucht. Ich bitte euch einmal mehr, hört bitte genau zu. Wenn es auch alles ist, was du heute mitnimmst. Der Grundsatz. Entweder du fliehst oder du fällst. Okay? Entweder du fliehst oder du fällst. Es gibt keine andere Variante bei der sexuellen Sünde. Entweder du fliehst oder du fällst. Und deshalb nehmen wir diesen Text hier in 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20 und lassen sie zu uns sprechen. Paulus gibt uns ein Porträt, gibt uns ein Bild und sagt, schaut euch an, schaut tief hinein, wie schrecklich, wie hässlich, wie furchtbar, wie zerstörerisch die sexuelle Sünde ist und was wir damit anrichten. 12 zerstörerische Eigenschaften der Unzucht, damit wir vor ihr fliehen. Und wir werden heute nur noch die erste gemeinsam anschauen, die erste Eigenschaft, die ist aber sehr entscheidend. Die erste Eigenschaft, die erste zerstörerische, war jetzt alles Einleitung bis hierher, okay? Die erste zerstörerische Eigenschaft, die wir sehen, ist, sie schadet uns geistlich. Sie schadet uns geistlich. Und denkst du vielleicht, das ist ja logisch. Okay, lass mich das ausführen, wie ich das genau meine. Sie schadet uns geistlich. Wir müssen verstehen, dass Sexualität ist mehr als nur die Verkoppelung von zwei Körpern. Das ist nicht nur etwas Materielles, was hier geschieht. Wir werden das später auch noch sehen. Es hat geistliche Auswirkungen. Es schadet unserem geistlichen Vorankommen. Ja, es verdreht und verändert sogar unsere Theologie, unser Denken über Gott. Ich habe euch hier einen weiteren Grundsatz. Manche Menschen tolerieren Sünde, weil sie eine verdrehte Theologie haben. Andere verdrehen ihre Theologie, damit sie ihre Sünde tolerieren können. Okay, ich sag's nochmal. Manche Menschen tolerieren Sünde, weil sie eine verdrehte Theologie haben. Andere verdrehen ihre Theologie, damit sie ihre Sünde tolerieren können. Das ist eine Wechselwirkung. Entweder glaubst du was Falsches, denkst falsch und fällst in die Sünde. Oder du willst unbedingt und hast ein Verlangen nach der Sünde, sodass du deine Theologie, deine Lehre über Gott verdrehst, Gott anpasst deinen Bedürfnissen und dann dadurch natürlich auch falsch denkst und ebenfalls in die Sünde fällst. Und das war das Problem der Korinther. Schaut euch mal Vers 12 an, hier in Kapitel 6. Hier heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Viel weiter werden wir heute nicht kommen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Nun, viele Gelehrte denken hier, dass es bei dieser Aussage um eine Art Slogan handelt, ein Motto in Korinth. Vor allem der erste Teil. Alles ist erlaubt. Ja, wir sind frei, wir sind Christen, wir haben die Freiheit, alles ist erlaubt. Dasselbe wird auch nochmal in Kapitel 10, Vers 23 angeführt. Da geht Paulus nochmal auf diesen Slogan ein. Kapitel 10, 23, da heißt es auch, alles ist erlaubt. Nicht alles ist nützlich, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Eine leichte Abänderung dann am Ende. Manche Gelehrte denken aber auch, es ist eher nicht ein Slogan, sondern eher eine bestimmte Denkweise in Korinth, eben durch den Einfluss der stoischen Philosophen. Weil hier steht ja nicht, ihr sagt oder ihr glaubt. Also er leitet es nicht ein, sondern er kommt direkt auf diesen Ausspruch zu sprechen. Und das bestätigen auch historische Aufzeichnungen. Wenn man stoische Philosophen, ein paar Aussagen anschaut von diesen stoischen Philosophen, könnte sogar der zweite Teil dazugehört haben. Also das nützlich. Es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Nur das, was nützlich ist, ist erlaubt. Das ist okay. Man kann so leben. Was nach der damaligen Zeit in der damaligen Gesellschaft nützlich war, muss man sich natürlich jetzt fragen. Was man da als gut oder schlecht, welche Maßstäbe da man ansetzte. Wie gesagt, wenn man in die Philosophie der damaligen Zeit hineinschaut, zum Beispiel ein Zitat von Plutarch, der argumentiert zum Beispiel, dass eine Ehefrau nicht ärgerlich sein soll auf ihren Mann, wenn er mit einer Sklavin sexuellen Verkehr hatte. Sie sollte das eher als Respekt gegenüber ihr sehen, weil er seine Ausschweifung und seine Zügellosigkeit und seine Lüsternheit an dieser Sklavin auslässt und nicht an ihr. So, das waren so die Maßstäbe damals. Also das ist nützlich. Das ist okay, wenn dein Mann da mal fremd geht, er lässt seine Ausschweifung hier mal gehen und kommt dann wieder zu dir. Das ist eigentlich ein Respekt. Das ist Plutarch, ein Philosoph. Und Paulus redefiniert diese Aussage hier natürlich. Er sagt, oh ja, natürlich, es ist alles erlaubt, es stimmt, wir sind frei als Christen. Aber es ist nicht alles nützlich, es hilft nicht alles. Es ist nicht alles geistlich gesehen im Sinne der Erbauung hilfreich. Wir müssen das neu verstehen. Und deshalb auch in Kapitel 10, 23 zitiert er dieselbe Idee, aber mit der Ergänzung, es erbaut nicht alles. Und wir werden das noch sehen, im Korintherbrief geht es oft darum, weil die Korinther ja eben selbstsüchtig waren und nur sich selbst darstellen wollten, dass sie eben die Dinge nicht taten, um andere zu erbauen, um anderen zu dienen, um anderen zu helfen, sondern nur sich selbst. Zum Beispiel in 1. Korinther 14 kritisiert Paulus das Sprachenreden ohne Übersetzung, dass es nicht erbaut. Es ist nicht nützlich. Es hilft den anderen nicht, wenn er dich nicht versteht beim Gebet. Es belehrt nicht. Es bringt dich geistlich nicht weiter. Und deshalb ist es nicht hilfreich. Das Verb erlaubt hier kommt von Autorität haben. Ich habe das Recht zu bestimmen. Und nützlich bedeutet eigentlich zum Vorteil sein, eben hilfreich oder erbaulich. Und in Paulus' Gedanken hier, er redefiniert diese Aussage der Philosophen und sagt, jetzt müsst ihr das aber christlich verstehen. Hier haben wir das Gesetz Christi oder das Gesetz der Liebe. Es ist alles erlaubt, aber es dient nicht alles den Zwecken und dem Sinn Christi. Es erbaut nicht alles, es führt nicht weiter. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz Mose, das stimmt. Aber wir sind nicht frei, einfach zu sündigen und zu tun und lassen, was immer wir Lust haben dazu. Eine ähnliche Formulierung bringt Paulus zum Beispiel in Galater 5, 13. Da sagt er, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Und er meint die Freiheit vom Gesetz. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Es gibt sogar Gelehrte, die denken, dass die Korinther hier die Lehren Christi über die Freiheit vom Gesetz genommen haben und die verdreht zu einer unbegrenzten Freiheit. Ja, Jesus lehrt ja auch, dass wir den Sabbat nicht halten sollen. Oder Jesus sagte zum Beispiel, dass nichts, was in den Leib hineingeht, uns verunreinigen kann. Also auch die Sexualität nicht. Ja, vielleicht irgendwie so eine Art stoisch-christliche Mischreligion, was immer es war. Aber das Interessante ist, es war eine falsche Theologie. Es war eine falsche Theologie. Egal, ob es jetzt ein Slogan war, eine stoische Idee oder eine Vermischung mit christlichem Denken, wahrscheinlich eine Kombination von beiden, die Kultur und das Christentum irgendwie vermischt. Wir haben hier eine Gemeinde, die von der Philosophie und der allgemeinen Denkweise der Kultur getränkt ist. Alles ist erlaubt, ist also die korinthische Version der billigen Gnade von heute. Dem Evangelium ohne Herrschaft Christi, ohne Buße, ohne Gehorsam. Alles ist erlaubt, ist das Motto der Stoiker, die glaubten frei zu sein von allen Umständen und tun und lassen zu können, was immer sie wollen, solange es der Gesellschaft nicht schadet. Alles ist erlaubt, war wohl auch ein Schlüsselvers in Korinth. Ja, das hat man ständig gehört. So wie bei uns in der Bibelgemeinde, vielleicht 2. Timotheus 3,16. Ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben, hört man öfters. Und da war es dann immer, alles ist erlaubt, alles ist erlaubt, alles ist erlaubt, alles okay, kein Problem. Die waren wie die Leute, die die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehren, Judas 4. Und hier ist etwas Wichtiges für uns, ein sehr, sehr entscheidender Punkt, und den wir nicht verpassen dürfen. Sexuelle Sünde hat ihren Ursprung nicht nur im falschen Denken, sondern in einer falschen Theologie, die das Denken falsch informiert. Du denkst nicht nur falsch, sondern du denkst falsch über Gott. Du hast dir irgendwas zurechtgelegt hier. Wir haben uns irgendwas zurechtgelegt, wenn wir das tun. Paulus, wenn er nämlich das Problem der sexuellen Unmoral hier anpackt, jetzt im Kapitel 6, Vers 12, beginnt er nicht einfach zu sagen, hört auf, das zu tun. Das ist unrein. Nein, das macht er nicht. Er beginnt mit ihrer eigenen Denkweise und zeigt ihnen auf ihre falsche Theologie, ihr falsches Denken, was sie beeinflusst hat. Und zeigt ihnen auf, dass sie es jetzt mit einer richtigen Theologie, mit einer richtigen Lehre über Gott ersetzen sollen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich, nützlich, lehrreich, geistlich. Ihr habt eine falsche Theologie. Er greift zuerst ihre falsche Lehre an. Und das ist bei uns auch so. Bevor du aufhörst, um deine Frau zu werben, oder bevor du damit beginnst, schlechte Gedanken zu haben, sündige Gedanken, lüsterne Blicke dir selber zu erlauben, bevor du das tust, hast du definitiv eine falsche Ansicht von Gott, zumindest in dem Moment. Du glaubst in dem Moment nämlich nicht, dass Gott alles weiß. Du glaubst in dem Moment auch nicht wirklich, dass Gott heilig ist und Sünde strafen wird, dass er absolut vollkommen ist. Das glaubst du in dem Moment nicht. Du glaubst vielleicht eher sowas wie, naja, Gott ist ja ein gnädiger Gott und er wird mir schon vergeben, deshalb kann ich mir das jetzt schon mal wieder mal erlauben. Das ist eine falsche Theologie, die dein Denken dafür verunstaltet. Du glaubst, die Gedanken sind vielleicht nicht so schlimm wie die Tat. Oh ja, ich habe ja nur Gedanken gehabt. Ich habe es ja nicht getan. So wie die Pharisäer. Oh, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ja, ja, aber in Gedanken hast du ständig getan. Haben noch nie jemanden getötet. Ja klar, aber in Gedanken hast du schon manche Menschen umgebracht, als du nämlich hast. Ein Pastor erzählt folgende Geschichte. Es kam ein Pärchen zu ihm in die Seelsorge. Sie waren verlobt und gaben im Laufe der Beratung zu, dass sie schon miteinander Sex hatten, im Bett waren miteinander. Und sie fragten ihn nun, wie konnte das passieren? Wie konnte das geschehen? Und da sagte der Seelsorger, der Pastor zu ihm, nun, ja, das ist schlimm, aber was auch noch schlimmer ist, ist, jemand hat euch gesehen. Und dann wurden sie ganz unruhig. Was? Jemand hat uns gesehen? Wer denn? Wer hat das gesehen? Wird das jetzt überall rum erzählt in der Gemeinde und geht das jetzt überall rum? Wer hat mich denn gesehen? Und dann sagt der Pastor, Gott hat euch gesehen. Und dann macht es, Und dann sagt der Pastor, genau das ist euer Problem. Genau das, deshalb ist es geschehen. Ihr fürchtet die Menschen, aber ihr fürchtet nicht Gott. Ihr habt eine falsche Theologie. Ihr glaubt nicht, dass Gott in dem Moment da ist und alles sieht, was du tust. In dem Moment glaubst du das nicht. Keine Gottesfurcht. Wo ist meine Gottesfurcht in dem Moment, wo ich anfange herumzuschweifen in meinen Gedanken? Wo ich lüsterne Blicke habe zum Beispiel? Oder wo ich sonst irgendwas denke oder tue oder fantasiere oder lese oder mir anschaue oder was immer es ist? Wo ist meine Gottesfurcht in dem Moment? Die Wurzel ist eine falsche Theologie, eine falsche Lehre über Gott. Oder noch schlimmer, wir beginnen damit, unsere Theologie anzupassen, zu rationalisieren, zu entschuldigen, wie ich schon sagte, um unsere Sünde damit zu entschuldigen. Naja, Gott ist nicht so streng. Ich habe schon Geschichten gehört von unverheirateten Paaren, die sagen, sie seien Christen. Die schlafen miteinander und sagen, wir haben vorher gebetet, als würde es das besser machen. Wir haben gebetet vorher und sind dann miteinander ins Bett und das hat sich so gut angefühlt. Das kann überhaupt nicht falsch sein. Hä? Was? Was steht denn da in der Bibel? Oder Gott hat nicht eingegriffen, er hat nichts unternommen, er hat mich nicht von meiner Lust befreit. Ich habe so viel gebetet, Gott bitte, nimm mir diese Lust weg, ich will nicht mit dieser Frau. Und dann treffen sie sich ständig alleine, im Auto, im Schlafzimmer. Das ist wie jemand, der sein Auto, Randy Alcorn macht den Vergleich mit dem Buch, ich mache den Vergleich mit dem Auto, der sein Auto gegen eine Schlucht schiebt und schiebt und schiebt und schiebt mit aller Kraft und betet, bitte, bitte, Gott, hilf mir, dass ich dieses Auto nicht über diese Schlucht hinausschiebe. Aber du hörst nicht auf zu schieben. Da macht's bumm, das Auto ist weg. Und genauso ist es bei uns. Wir müssen uns nicht wundern. Deshalb, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Du darfst ins Strandbad gehen, du darfst dir Filme anschauen, du darfst in ein Café gehen, du darfst in den Supermarkt gehen. Aber es ist vielleicht nicht alles nützlich. Vielleicht hast du gerade Streit in deiner Ehe. Da solltest du nicht so lange um deine Kollegin auf der Arbeit herum sein. Oder das Strandbad meiden, wenn du deine Blicke nicht beherrschen kannst. Oder beim Supermarkt einen anderen Eingang benutzen, weil es da vielleicht irgendwelche Reklametafeln hat. Es ist nicht alles nützlich. Du hast die Freiheit, aber es ist nicht alles nützlich. In dem Moment. Und lass dich dabei nicht von einer falschen Theologie beeinflussen. Ach, Gott ist nicht so streng. Ach, Gott nimmt es nicht so ernst mit seiner Heiligkeit. Er ist der Heilige, Gerechte, Allwissende. Und ist der Himmel immer noch schön für dich? Und ist die Hölle immer noch heiß? Was sagt Paulus hier? Unzüchtige werden was? Das Reich Gottes nicht erben. Sind wir uns dessen bewusst? Denken wir darüber nach? Wir sind frei, ja, wir sind frei, aber wir sind auch frei von der Macht der Sünde. Wir sind befreit worden, um gehorsam zu leben und nicht um in die Sünde zurückzukehren. Das ist wahre Freiheit. Und alles andere ist nur Gefangenschaft. Und deshalb, einmal mehr der Aufruf, fliehe, fliehe vor der Unzucht. Jemand, der flieht, der dreht sich auch nicht alle 5 Minuten um und guckt, bin ich schon weit genug weg von der Gefahr? Ja, noch ein bisschen, bin ich schon weit genug weg? Nein, der flieht, der rennt um sein Leben. Und so müssen wir sein, wenn es um diese Sünde geht. Lasst mich euch zum Schluss ein paar Hilfen geben, ein paar Prinzipien, einfach sehr hilfreich sein, die ihr euch aufschreiben könnt. Einfach wie ihr persönlich, wie ihr diesen Kampf führen könnt gegen diese Sünde, weil das ist so wichtig. Und gerade jetzt, wie schon gesagt, ich sage das immer wieder, vor allem für uns Männer, ist es auch oft ein Kampf mit dem Sommer, mit den leichten Kleidern. Ich weiß, es gibt auch Frauen, die damit kämpfen. Das ist nicht so, dass es nur uns Männer betrifft. Frauen kämpfen in anderen Bereichen, typischerweise. Ich rede hier wirklich von generellen Kategorien. Aber einfach, um euch zuzurüsten. Einfach jetzt ist die Zeit, wo ich mich entscheiden muss. Also, das Erste ist, wir müssen die Gefahr verstehen. Wir müssen die Gefahr verstehen. Verstehe, dass die Gefahr groß ist und dass sie real ist. Weil es sieht alles so schön aus. Du gehst raus im Sommer, alles wunderbarer Sonnenschein, alles happy. Und dann plötzlich siehst du etwas. Und dann deine Gedanken. Und dann die Gefahr ist groß und sie ist überall. Denke nicht, dass das dir niemals passieren kann. Ach, ich bin dann schon so lange Christ, ja, das ist auch sehr gefährlich. Ich bin dann schon so lange Christ und ja, ich bin jetzt Pastor und mir wird das auf jeden Fall nicht geschehen, ich kann mir da ein bisschen mehr Freiheit erlauben. Nee, Blödsinn. Dann denke auch nicht zum Beispiel, wenn du jetzt Single bist, dass dein Lustproblem verschwinden wird, wenn du verheiratet bist. Das ist Unsinn, das stimmt nicht. Weil dein Lustproblem fängt in den Gedanken an, nicht ob du jetzt verheiratet bist oder nicht. Das hat darauf keinen Einfluss. Ich sage immer wieder, eine gut aussehende Ehefrau ist keine Absicherung gegen Pornografie. Verstehe, dass die Gefahr in deinem eigenen Denken beginnt. Worüber denkst du die ganze Zeit nach? Das ist die große Frage. Und danach kommen eine ganze Reihe kleine falschen Entscheidungen, die irgendwann mal in diese Richtung gehen. Und es beginnt mit einer falschen Theologie in deinem Kopf. Ach, Gott ist nicht so streng. Ah, wir lieben uns doch, ist doch alles okay. Wir rationalisieren. Und deshalb das Gegenmittel hier ist natürlich zurückzugehen zu guter Theologie. Aber verstehe die Gefahr, das ist das Erste. Zweitens, und das ist jetzt das, was ich schon sagte, was besonders für Männer gilt, aber auch einige Frauen, kontrolliere deine Blicke. Kontrolliere deine Blicke. Wie schon gesagt, deine Augen sind wie ein Einfallstor, eine Kamera, die das alles belichtet, und dann geht es in dein Gehirn und das brennt sich da ein. Und das wird sich da aufhäufen, je mehr du dir das anschaust. Bilder sind sehr mächtig, aber sie haben einen Nachteil. Und das ist eine Sache, die wir auch verstehen müssen. Wir sind von einer schriftorientierten, in den letzten einigen hundert Jahren, sind wir von einer schriftorientierten zu einer bildorientierten Gesellschaft geworden. Gerade auch mit der ganzen digitalen Explosion, der ganzen Bildmedien. Fernseher hat das angefangen, dann aber geht es auch übers Internet. Und Bilder haben ein Problem. Bilder unterhalten. Worte lehren. Okay? Worte, deshalb hat Gott uns auch nicht ein Bild gegeben, sondern das Wort Gottes. Er hat uns die Schrift gegeben. Die Schrift vermittelt Lehre, gesundes Denken. Bilder vermitteln vor allem Emotionen, Unterhaltung. Und das ist gefährlich, in den meisten Fällen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, wenn man ein schönes Bild anguckt von einer schönen Landschaft. Okay? Nicht, dass wir jetzt einen Bildersturm hier beginnen oder so. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Aber einfach, dass wir uns jetzt bewusst sind, Bilder sind mächtig, aber sprechen in erster Linie oft das Fleisch an, die Emotionen, vor allem wenn es Bilder sind mit sexuellem Inhalt. Dann sowieso. Und deshalb wollen wir wie Hiob sein. Hiob 31, Vers 1. Männer, schreibt euch diesen Vers auf. Das ist ein Vers für den Sommer. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Punkt. Den müsst ihr auswendig lernen. Vielleicht gibt es auch einige Frauen unter uns, die das Problem haben, die das auch machen müssen. Ich weiß, die Männer sind oft sehr anfällig auf das, was sie sehen, wenn es um Sexualität geht. Bei Frauen ist es eher die Beziehungsebene, wo sie anfällig sind. Aber wir müssen unsere Einfallstore verstehen. Wir müssen alle, jeder muss es selber sehen und verstehen. Aber wenn du damit kämpfst, dann beherrsch deine Blicke. Oder auch Psalm 101, Vers 3. Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. So, jetzt stell dir mal vor, du sagst dir diesen Vers jeden Tag auf. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Und dann holst du dir vielleicht jemanden, einen Kollegen, hier in der Gemeinde, einen Bruder, einen Glaubensbruder, und sagst ihm, ich habe einen Bund mit den Augen geschlossen. Lass uns Rechenschaft machen miteinander. Lass uns einander daran erinnern, dass wir diesen Bund geschlossen haben und nicht schauen. Wenn wir zum Beispiel gemeinsam ins Strandbad gehen, dann wollen wir nicht schauen, dann wollen wir nicht gucken auf die Frauen. Ja, das muss man vorher abmachen, muss man sich vorher richtig vornehmen. Hast du jemanden, der Rechenschaft fordert? Blickst du sofort weg, wenn Versuchung kommt? Das ist die Frage. Also kontrolliere deine Blicke. Drittens, jetzt kommt es weiter, nicht nur die Blicke, sondern die Gedanken. Die Gedanken kontrollieren. Logisch, wir haben gesehen, es beginnt mit einer falschen Theologie, einer falschen Denkweise. Alles ist zwar erlaubt, aber wenn ich falsch denke und mir das so selber zurechtlege, dann falle ich hinein in diese Sünde. Deshalb kontrolliere deine Gedanken. Es geht in eine ähnliche Richtung hier. Und hier sind natürlich dann auch alle von uns angesprochen. Wir alle können in unseren Gedanken weit weg sein. Ja, auch hier, jetzt gerade hier im Gottesdienst kannst du grauenhaft sündigen, indem du einfach irgendwas anderes denkst, irgendwann was weiß ich, was du denkst. Verstehst du? Das können wir. Wir sind fähig dazu. Wir haben Fantasien, wir haben all diese Dinge, diese Fähigkeiten von Gott bekommen, diese Dinge in unseren Gedanken durchzuleben. Und oft bei den Frauen ist es dann auch so, dass sie sehr anfällig auf der Beziehungsebene sind, wenn dann eben ein Mann kommt und so schön nett ist, vielleicht ein bisschen netter als dein Ehemann zu Hause. Oh, und mit dem kann ich so schön reden, mit meinem Mann kann ich nicht mehr reden zu Hause und dann plötzlich geht es in die Richtung. Seht ihr schon? Falsches Denken, falsche Theologie und runter geht's. Und deshalb die Frage ist, womit füllst du deine Gedanken den ganzen Tag? Womit füllst du deine Gedanken? Sind es Liebesromane, Seifenopern, Liebesfilme, unmoralische Beziehungen feiern, die verbotene Liebe, ihr wisst schon? Oder ist es vielleicht der freundliche, nette Arbeitskollege, mit dem ihr ein bisschen viel Zeit verbringt? Oder die Arbeitskollegin, je nachdem, Freund, Freundin, Ungläubiger, was auch immer in eurem Bereich ist. Und wenn das geschieht, dann müssen die Alarmglocken schrillen, okay? Wenn ihr merkt, ihr fühlt euch plötzlich hingezogen, dann müsst ihr fliehen. Dann ist es Zeit. Und hier müssen wir unsere Gedanken kontrollieren. Worüber denkst du nach? Und das führt uns zum vierten Punkt. Weil es reicht nicht nur aus, zu sagen, ich will das nicht mehr denken. Ich muss es ja auch mit etwas ersetzen. Ich muss auch was Positives denken. Und das ist vierter Punkt, die richtige Ernährung. Ich meine hier die geistliche, okay? Die richtige Ernährung. Entgifte deine Gedanken. Ja, entgifte deine Gedanken. Wenn man Gift in geringen Mengen einnimmt, merkt man zunächst die Wirkung nicht. Aber je mehr man diese kleinen Dosen nimmt, desto mehr wird es einem langsam vergiften und schleichend töten irgendeinmal. Und so wirkt die sexuelle Sünde auf uns in unserer Gesellschaft. Unsere christlichen Ehen können den langsamen Vergiftungstod sterben, wenn wir nicht aufpassen. Oh ja, Satan ist sehr schlau. Der weiß ganz genau, wo er uns kriegt. Er hat schon einige tausend Jahre Übung darin. Okay? Er ist schon ein bisschen länger in diesem Geschäft. Er weiß ganz genau, wo und welchen Knopf er bei uns drücken muss, um uns zu verführen. Und wenn wir nicht unsere Gedanken entgiften mit dem Wort Gottes, mit der gesunden Lehre, mit der gesunden Theologie, dann haben wir keine Chance zu widerstehen. Wir müssen uns richtig ernähren. Nicht mit dem Junkfood aus Modemagazinen, Boulevardblättern, Fernsehsendungen und Werbung, sondern aus der gesunden Nahrung und den guten Gedanken aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Entgifte deine Seele, nicht nur deinen Körper. Ja, ich weiß, einige von uns machen irgendwelche Saftkuren und so, das ist ja heute ganz modern. Heute wird so viel auch über gesunde Ernährung gesprochen, auch in christlichen Kreisen. Und dabei ändern sich ja die Theorien immer eben. Einmal ist Kaffee gesund, einmal ist er nicht gesund, einmal ist er gesund. Ich bin in dem Jahr stehen geblieben, wo er gesund ist, okay? Aber auf jeden Fall, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Gesundheit unserer Seele. Was ist damit? Achtest du auch so drauf, auf die Gesundheit deiner Seele, was du denkst, was du hineinlässt in deine Gedanken? Wir kommen zurück zu den Grundlagen des christlichen Glaubens, der christlichen Heiligung. Was hat uns Gott gegeben? Was für Gnadenmittel hat er uns gegeben? Nun, da ist Gottes Wort, die Bibel. Liest du die Bibel? Studierst du die Bibel? Meditierst du? Denkst du nach über die Bibel? Lernst du Verse auswendig? Füllst du deine Gedanken mit der Bibel die ganze Zeit? Dann hast du gar nicht mehr so viel Zeit für unreine Gedanken. Dann wird das hier dein Leben füllen. Und dann wird das dann auch dein Handeln füllen. Betest du? Betest du viel für deine Reinheit? Betest du, dass du wegschauen kannst? Betest du, dass du diese Versuchung meiden kannst? Bereitest du dich vor? Oder denkst du einfach, nee, das schaffe ich allein? Vielleicht sagst du das nicht bewusst, aber indem du nicht betest, sagst du eigentlich, ich schaffe das allein. Und dann macht's, bumm, einmal mehr. Gemeinschaft. Hast du Gemeinschaft mit Geschwistern? Hast du viel Gemeinschaft mit Geschwistern? Kommst du in die Gemeinde? Besuchst du regelmäßig alle Veranstaltungen? Einmal wieder mehr. Besuche die Veranstaltungen. Komm in den Hauskreis. Komm in die Gebetsstunde. Lass dich ermutigen. Komm in den Hauskreis. Komm in die Bibelstunde. Wir gemeinsam beten. Gemeinsam auf eine Predigt hören. Gemeinsam solche Dinge jetzt hier zusammen anschauen. Gemeinsam solche Dinge lernen, wie wir diesen Kampf kämpfen, wo ihr zugerüstet werdet vom Wort Gottes, wie ihr diesen Kampf kämpfen könnt. Und wenn das nicht mehr geht, dann holt euch Seelsorge. Dann fragt jemand um Hilfe. Aber oft ist es so, wenn ich merke, dass jemand Seelsorge will, aber er kommt nicht in den Gottesdienst, er kommt nicht in die Bibelstunde, er kommt nicht in den Hausgang, dann denke ich, ja gut, also, ich kann dir auch nicht helfen. Wenn du dich nicht dem Wort Gottes und der Schrift und dem Gebet und der Gemeinschaft aussetzt, dann nützt dir die beste Seelsorge nichts. Das bringt nichts. Ich kann dir auch keine Pille geben. Das geht eben nicht. Das ist genau das, was nicht funktioniert. Tu etwas dagegen. Das ist das Vierte. Ernähre dich richtig, geistlich. Fünftens, Abstand halten. Fünftens, Abstand halten. Paulus sagt, fliehe die Unzucht. Halte dich fern von möglichen Versuchungen. Geh nicht in die Nähe. Und das ist genau das, was ich denke manchmal. Wenn ich als Vater oder wenn wir als Eltern unseren Kindern sage, spiel nicht so nahe an der Autobahn. Dann meine ich damit nicht, dass sie auf der Böschung herumtanzen und vielleicht sogar auf den Leitplanken stehen und da versuchen zu balancieren. Das ist nicht die Idee. Sondern die Idee. Und dann sagen die Kinder vielleicht, ja, wir waren ja nicht auf der Autobahn. Ja, natürlich, die war so nahe dran, dass es nur einen Fehltritt braucht und dann bist du geliefert. Aber wir denken da manchmal, kein vernünftiger Mensch würde sowas tun, aber wir Christen, wir tun das manchmal. Wir gehen so nah an die Sünde ran, wir haben so einen lockeren Umgang, vielleicht haben wir vielleicht eine coole Zeit zusammen und so, und das sind mehrere Männer und Frauen, plötzlich kommt man sich näher, da muss man richtig aufpassen, was da alles passieren kann. Plötzlich ist es passiert und wir werden überfahren, wenn wir zu nahe an die Autobahn gehen. Deshalb Abstand halten. Und sechstens, letztens noch, vorbeugen ist besser als heilen. Den Spruch kennt ihr auch. Vorbeugen ist besser als heilen. Wir müssen lernen, in den starken Stunden Entscheidungen zu treffen für die schwachen Minuten. Okay? Könnt ihr euch aufschreiben. Wir müssen lernen, in den starken Stunden Entscheidungen zu treffen für die schwachen Minuten. Weil oft ist das Problem, wir kommen in die Versuchung und dann ist es eigentlich schon zu spät. Wir haben nicht bewusst eine Entscheidung getroffen, wie wir reagieren werden. Wir haben uns das nicht aufgeschrieben. Wir haben keinen Plan. Wir haben keine Strategie. Wir sind wie ein Krieger, der in den Krieg geht, ohne Strategie, ohne Plan. Und das muss schief gehen. Wenn möglich noch ohne Rüstung. Ja, einfach so, haben wir schon gesagt, ein Boxershorts. Ne? Einfach so, ohne irgendwas. Ja, ist kein Wunder, dass du fällst. Ein anderes Beispiel hier, ein verheirateter Geschäftsmann erzählt, dass er jahrelang auf Geschäftsreisen in Hotelzimmern Sexfilme anschaute, bis er sich schließlich entschloss, etwas dagegen zu unternehmen. Und er würde zum Beispiel jetzt in seinem Hotelzimmer, wenn er es bucht, immer verlangen, dass der Fernseher gleich entfernt wird. Heute müsste man vielleicht sogar sagen, dass man kein WLAN bucht, ja, oder irgendwie sowas. Aber er hat geplant, er gewusst, das ist mein Moment, wo ich in Versuchung fallen werde. Das ist da, wo es schwierig, das sind die schwachen Minuten für mich. Und deshalb werde ich jetzt planen, ich werde jetzt Entscheidungen treffen, jetzt wo ich stark bin, jetzt wo ich ermutigt bin durch Christi Wort oder durch eine Predigt, jetzt werde ich diese Entscheidung treffen und ich werde ab jetzt das immer so machen. Es ist einfacher, der Versuchung auszuweichen, als ihr zu widerstehen, sagt Randy Alcorn auch in seinem Buch. Es ist einfacher, der Versuchung auszuweichen, als ihr zu widerstehen. Und die Frage ist, die Frage, die du dir stellen musst, die ich mir stellen muss, ist, wie ernst meinst du es mit der sexuellen Reinheit? Wie ernst? Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Noch einmal, ich bitte euch einfach, überlegt euch diese Sache. Wenn du in diesem Bereich nicht weiterkommst, dann melde dich. Hole dir Hilfe, vertraue dich jemandem an, lass es nicht weitergehen, weil das Problem ist, wir haben gesehen, Sünde führt zu mehr Sünde. Es wird nicht einfach so von alleine besser werden. Und deshalb versuche, diese Hilfe anzunehmen. Du wirst langsam vergiftet, wenn du in diese Sünde verharrst. Sie ist zerstörerisch, sie ist hartnäckig, sie ist tiefgreifend, verletzt dich auf der tiefsten Ebene. Lerne von ihr zu fliehen. Flieht die Unzucht. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns in deinem Wort die Weisheit gibst, richtig mit solchen Versuchungen umzugehen. Danke, dass du dich für uns geopfert hast, dass wir wissen dürfen, durch deinen Kreuzestod sind alle unsere Sünden vergeben. Alles ist weggewaschen, wir sind geheiligt, abgewaschen, gerechtfertigt. Wir sind nicht mehr länger, gehören nicht mehr länger zu der Gruppe der Menschen, die das Reich Gottes nicht erben werden. Und doch sehen wir in unseren Gliedern, wie es Paulus beschrieb, dieses Gesetz im Fleisch, das uns diese Neigung zum Bösen hin. Und nur ein gesundes Denken und eine gesunde Theologie kann uns davor bewahren. Nur wenn wir dich beständig vor Augen haben, nur wenn wir verstehen, dass du ein allmächtiger, allwissender, allgegenwärtiger, souveräner Gott bist, dass du jederzeit da bist, dass du heilig bist, gerecht, vollkommen, die Finsternis und die Sünde hasst, nur dann können wir das verstehen. Nur das kann uns davor bewahren, diese kleinen Entscheidungen, diese kleinen Gedanken in unserem Leben zu dulden, die irgendeinmal zu dieser ausgewachsenen Sünde führen. Bewahre uns davor, reinige uns, Herr. Hilf uns, diesen Gedanken nicht nachzugehen oder diese Handlungen oder diese kleinen falschen Entscheidungen, was immer es ist in unserem Leben. Mach uns darauf aufmerksam. Lass uns die Gefahr verstehen. Lass uns die zerstörerische Kraft verstehen, die von dieser Sünde ausgeht. Ich danke dir einfach, dass du uns dabei helfen kannst, auch in den nächsten Wochen, im Juni, wenn wir nochmal an diese Stelle hineingehen, dass wir wirklich ein heiliges Leben führen, letztlich zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen.